Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzen-Tegemark und Philipp Pankratz.
Also.
Na gut.
Sehr schön.
Kebo, hallo Christian.
Hallo.
Hallo Christian und hallo Christian.
Hallo. Grüß euch.
Wir haben heute Christian Fennes hier zu Gast. Wir haben schon in der Vorbereitung gedacht, na, wie werden wir dem gerecht? Also wenn wir es jetzt einfach mal vielleicht auf die Tätigkeiten reduzieren, dann haben wir mit dir einen Gitarristen, wir haben einen Musiker, wir haben einen Komponisten, wir haben vor allem auch einen elektronischen Musiker. Man kann über dich wissen, dass du schon lange Musik machst und vor allem auch international tätig und erfolgreich bist. Und wir dachten, vielleicht als erste Frage, direkt vom Herz, war es immer schon dein Wunsch, Musiker zu werden?
Ja, sehr bald. Also sehr früh im Kindheitsalter. Ganz ehrlich, also meine damaligen Optionen mit 7, 8 waren Rockstar oder Formel-1-Fahrer, ehrlich gesagt.
Und hast du jemals versucht, der Formel 1 näher zu kommen?
Nein, ich bin nach wie vor ein Fan. Und schaue mir das ganz gerne an Sonntagnachmittagen.
Okay, dann bist quasi dann eher in die Richtung Rockstar gegangen.
In die Richtung, ja. Ja, bin Musiker geworden und habe es einfach gewagt, auch selbstständig zu sein und unabhängig zu sein. Und es hat zum Glück irgendwie funktioniert.
Hat dich das Aufwachsen im Burgenland irgendwo beeinflusst, künstlerisch, wo du jetzt stehst?
Ich denke mal so, dass zum Beispiel Landschaften jemanden als Künstler oder Musiker vor allem beeinflussen. Und in dem Fall war das sicher so. Der Neusiedler See, die Seestimmungen, der Wind, das Wasser. Diese Klänge, die hat man halt gehört. Und ich denke, das Ganze in meiner Musik, das eher so ohne Rhythmus, also zumindest ohne erkennbaren Rhythmus abläuft und eher so dahingleitet und dehnbar ist und ohne fixe Metrik passiert, ist eventuell schon auch ein bisschen von diesen ganzen frühen Eindrücken bestimmt.
Glaubst du, dass so eine Landschaft auch das Gemüt so für ein Leben prägen kann?
Ja, da gibt es, glaube ich, sehr viele Untersuchungen drüber. Ich bin mir nicht ganz klar. Ich denke schon, dass dann Sozialisierung und das jeweilige Aufwachsen auch ganz große Rollen spielen. Aber tendenziell gibt es da schon, denke ich mal, zumindest eine Möglichkeit, dass das prägt.
Wie bist du aufgewachsen mit Musik? Gitarre war da ja ein wichtiges Thema für dich. Kannst du uns da erzählen, wie das alles begonnen hat bei dir?
Ja, ich habe sehr früh einfach Radiosachen gehört, als Kind schon, und bin einfach total fasziniert gewesen von Rockmusik und Popmusik damals aus den 60er, 70er Jahren und habe dann sehr früh eine Gitarre bekommen und versucht, das nachzuspielen und habe diese ganzen Songs gelernt und habe dann auch sehr früh schon versucht, die Gitarre zu präparieren, damit sie ein bisschen anders klingt als eine normale Gitarre, und habe dann so Dinge rumgeschraubt und Kugelschreiber zwischen die Saiten gesteckt und dann ein Mikrofon in den Korpus hineingegeben. Und da war der Kassettenrekorder meiner Eltern und habe den übersteuert. Und das war eigentlich schon so ein Shoegaze-Sound, ganz früh, zufälligerweise.
Und ich habe so einfach so ein Mikrofon daheim gehabt bei euch? Oder?
Wir haben einen Kassettenrekorder gehabt. Aber das waren so Geräte aus den 70er Jahren.
Ja.
Die hat man damals überall gefunden und die haben ja nichts gekostet. Das war so Teil des Hausrats sozusagen.
Und wie alt warst du da circa? Also wie kann ich mir das vorstellen?
10, 9 oder 8, so ungefähr.
Und hattest du dann in Folge auch Unterricht?
Ja, ich habe dann klassische Gitarrenunterricht gehabt, in der Musikschule zuerst und war dann später in einem sogenannten musisch-pädagogischen Gymnasium und habe das Hauptfach Gitarre gehabt und habe klassische Gitarre gelernt.
Und gern geübt anscheinend?
Gern geübt, aber lieber meine eigenen Sachen oder irgendwelche anderen Sachen außerhalb des Schulstoffs. Obwohl, Wenn man dann einmal so Stücke von Bach ein bisschen spielen kann, dann ist das schon sehr befriedigend auch.
Ich wollte fragen, von Bach zu den eigenen Kompositionen. Mhm. Ist jetzt ein bisschen random, gerade Bach rauszunehmen, aber quasi von diesem Interpretieren der Musik anderer Leute, wie Musik ja eigentlich unterrichtet wird, meistens, ist es für Macher ein nicht einmal wagbarer Weg, um dorthin zu kommen, wo dann vielleicht der eigene Ausdruck entsteht, nicht nur in der Interpretation, sondern auch in der Komposition oder in was auch immer der Weg ist, Improvisation. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Damals fand ich einfach Popmusik und Rockmusik viel cooler als klassische Musik, die ich da spielen musste. Heute sehe ich das wieder ganz anders, aber ich bin auch froh, dass mir das zumindest versuchsweise beigebracht wurde. Ich war nie besonders gut auf der klassischen Gitarre, muss ich dazu sagen, aber ich war sehr selbstbewusst, was meine eigenen kleinen Kompositionen betroffen hat. Die haben mich einfach fasziniert und ich hab immer versucht, daran zu arbeiten. Während andere Fußball spielen gingen, habe ich einfach versucht, irgendwelche komischen Gitarrentracks zu schreiben. Und das hat mich wirklich durch die ganze frühe Jugend eigentlich so beschäftigt. Dann später, so in der absoluten Hochblüte der Pubertät, gab es dann natürlich andere Interessen. Da war es dann auch schon wieder cool, in der Schulband so die Leadgitarre zu spielen und die Klassik ein bisschen auf der Seite zu lassen.
Und die ersten Versuche, selber Songs oder Stücke zu schreiben, das war dann mehr in die Rock- und in die Pop-Richtung? Oder war das dann...
Damals schon, aber irgendwann kam das alles zusammen, interessanterweise. Und es ist auch heute nicht so anders, obwohl ich andere Produktionsmittel verwende, eben elektronische Produktionsmittel, Studio. Was diese Ursprungsessenz, die damals schon da war, die ist auch heute noch da.
Ich würde gerne auch noch so was Technisches fragen, nämlich als ich begonnen habe, Musik aufzunehmen, da hatte ich zwei Minidisc-Recorder und ich habe einfach nur, ich habe die erste Spur aufgenommen und dann wollte ich mehr Musik drüber haben. Also habe ich auf Play gedrückt, damit man das hört, was ich aufgenommen habe und habe mehr mit dem Bass oder der Gitarre oder dem Klavier dazu aufgenommen. Das war natürlich unsäglich anstrengend, weil, sagen wir, das dauert 5 Minuten, der Track, von dem du hoffst, dass es etwas werden könnte und du verspielst dich irgendwann, dann musst du es wieder bei Null starten. Wie war das bei dir? Wie hat das angefangen, dieses Aufnehmen auch? Weil Aufnehmen ist für dich genauso wie das Live-Spielen ein sehr wichtiger Aspekt deines musikalischen Lebens.
Naja, ich habe sehr früh, einer von diesen ersten Fostex Vierspur-Rekordern, Kassettenrekordern gehabt und da hat es irgendwie begonnen bei mir. Das war eigentlich der Beginn des Interesses überhaupt am Studio und an der Produktion. Gut, da war ich aber schon älter. Auch vorher habe ich einfach nur so Skizzen auf diesem Kassettenrekorder meiner Eltern aufgenommen. Da gab es dann wirklich fast hunderte Kassetten, die voll mit Ideen waren. Und ich habe viele Jahre noch darauf zurückgegriffen. Einfach nur eine Melodie wieder herausgekramt oder einen interessanten Akkordwechsel, weil ich damals schon sehr früh mit unterschiedlichsten Gitarrenstimmungen experimentiert habe.
Und wie ist es dann, du hast viele Technologien auch einfach schon erlebt. Also ich denke mir, das hat vielleicht mit, je nachdem wie deine Familie, welche Vorlieben es da gab, hat es möglicherweise mit Schallplatte begonnen, Kassette hatten wir alle, CD, Minidisc, DVD, Streaming heute oder eben Aufnahme mit Computer, das sind so viele, also wir könnten hier wahrscheinlich jetzt 5 Minuten über Technologien reden, ist nicht mein Punkt, aber wie hat das deine Kreativität begleitet?
Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil ich habe immer das verwendet, was zur Hand war. Manche Dinge sind mir auf die Nerven gegangen und die waren schwieriger Hand zu haben als andere. Ich würde mal sagen, auf einer Kassette einfach eine Skizze aufzunehmen, ist einfach. Ein Vierspurrekorder zu bedienen, ist schon ein bisschen schwieriger. Wenn man dann noch Effekte dazu haben will, dann wird es noch komplizierter. Dann fängt schon einmal eine Studioumgebung an. Für mich, die viel später dann, also nachdem ich schon mit Gitarrenbands etc. gespielt habe, der Kauf des ersten Samplers, das war damals ein Ensoniq EPS 16 Plus, das war eine Befreiung, weil ich plötzlich alles selbst produzieren konnte, völlig allein und eigentlich in, zumindest damals in veröffentlichbarer Qualität. Und seither hat sich natürlich wieder viel verändert, aber die entscheidende Revolution für mich war der Sampler.
Mhm. Und von welchem Jahr sprechen wir da jetzt? Also?
Jetzt sprechen wir schon von den 80ern, späten 80ern. Und? Also das ist ja schon, ja. Dazwischen habe ich einfach nur mit Bands gespielt und habe meine eigenen Experimente mit Effektkasteln etc. gemacht und habe Vierspur-Kassettenaufnahmen gemacht.
Also es ist immer klarer geworden, wo du auch mit den Bands gespielt hast, dass das dann etwas wird, wo du deine eigenen Sachen dann kreieren möchtest?
Immer mehr, immer mehr. Am Anfang war es mir nicht so bewusst, aber das hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass meine sozusagen mein Glück darin besteht, alleine in einem Studio arbeiten zu können und unabhängig zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass ich nie großes Vergnügen dabei hatte, mit anderen zu spielen. Aber wie es zu den ersten Veröffentlichungen kam, da war es mir wichtig, dass ich da die volle Kontrolle habe.
Das ist ein kompletter Unterschied, ne? Bei dem einen muss man so im Team irgendwo arbeiten und das andere ist dann, wie du gesagt hast, die volle Kontrolle hat man dann.
Also habe ich mich schon entschieden, dann, also wie ich begonnen habe, allein zu arbeiten, da war es ja klar, dass ich alleine arbeite und dass da niemand mehr dabei ist. Aber vorher mit den Bands war das oft schwierig und ich war da sicher auch nicht der perfekte Typ dazu, Kompromisse zu machen. Weil ich einfach immer geglaubt habe, das sollte eigentlich so klingen.
Du hattest deine Vision.
Ja, genau. Ja. Sowas kommt dann oft nie ganz gut an, so im Zwischenmenschlichen und in irgendeiner Bandchemie oder so. Aber sobald mir das klar wurde, war es auch klar, dass mein Weg da alleine dort liegt, wo ich wirklich alleine arbeiten kann. Später dann hat es mir wieder großen Spaß gemacht, gemeinsam mit anderen im Studio zu sein und aufzunehmen, was ich ja heute noch sehr oft tue.
Aber erst wie sich dann dein Sound so quasi geformt hat, wie du schon gewusst hast, wer oder wie du nach außen gehen möchtest mit der Musik dann,
genau.
Oder? Und kannst du uns einmal erklären, auch wenn wir jetzt hier keine Musik einspielen können, aber wie deine Musik klingt? Für dich klingt, was siehst du da, was spürst du da, wie?
Ach, das ist immer schwierig, wenn man einen Musiker fragt.
Das
sollte man eigentlich
Nie machen.
Musikjournalisten oder Musikwissenschaftler oder irgendjemanden fragen. Aber ich weiß nicht, ich weiß nur, dass bei einem Stück entweder es klickt bei mir oder es klickt nicht. Und ich habe unendlich viele Stücke, die niemals veröffentlicht wurden, weil es einfach nicht geklickt hat für mich selbst. Es scheint irgendwie so eine Art emotionaler Punkt zu sein. Das kann aus vielen Dingen bestehen, das kann vieles sein. Es muss eine gewisse Euphorie ausstrahlen für mich, eine gewisse Melancholie. Und es muss einfach mich berühren. Es kann auch extrem abstrakt sein oder extrem konkret, das ist jetzt unerheblich. Es geht wirklich nur so um diesen einen Moment, wo ich dann spüre, das funktioniert für mich.
Ich würde dazu gerne wissen, ist auch eine vielleicht ähnlich offene oder tiefe Frage potenziell, nämlich, warum machst du Musik?
Erstens mal kann ich nichts anderes und zweitens macht es mir unglaublichen Spaß. Und ich habe halt versucht, meinen Beruf daraus zu machen und es hat mit vielen Schwierigkeiten irgendwie funktioniert. Und jetzt bin ich ja schon so ewig lang dabei, dass ich ja fast schon wieder aufhören sollte, weil Leute mein Alter dann aufhören, aber ich kann das nicht. Ich mache weiter bis zum bitteren Ende.
Ich glaube, mich interessiert dieser hintere Punkt, nämlich also quasi nicht der pragmatische, den verstehe ich, sondern dieses, geht es dir darum, dass ein Werk dem nächsten folgt und das ist einfach so, irgendwie da gibt es so eine Sequenzlogik oder ist es, dass du möchtest, dass Menschen berührt werden oder geht es dir darum, dass etwas Ausdruck braucht, das den noch nicht hat?
Ich will schon, dass Menschen berührt werden und vielleicht auch ein bisschen wegkommen von dem, was sie normalerweise berührt. Ein bisschen Grenzen ausloten, das finde ich schon sehr angenehm und das gefällt mir auch, weil ich das bei mir selbst ja auch tue. Aber was mich antreibt, ist wirklich das, dass ich einfach noch nicht das wirklich beste Stück geschrieben habe. Ganz ehrlich, das klingt so einfach, aber es ist es. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich muss weitermachen.
Ergibt sowas überhaupt?
Es gibt den Weg dorthin und den Willen, es zu tun, aber ich denke, das war es dann auch schon und sollte vielleicht so bleiben. Obwohl, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, ich sag mal, Brian Wilson, ja, God Only Knows, in der Popmusik, als Ballade vielleicht, also für mich, vielleicht die beste, die es jemals gab. Und der hat aber auch nicht aufgehört. Er hat dann erst so richtig losgelegt. Und das war, glaube ich, 66 oder so.
Ja. Ja, das ist dann die Entfesselung. Dann,
ja, dann geht ja noch was. Ne?
Aber vielleicht sagen das ja schon Leute über deine Musik, dass das Beste ist.
Ich höre das immer wieder, ja, das ist das Beste, was du gemacht hast. Und meistens ist das dann was, was ich schon vor 3-4 Jahren gemacht habe oder vor 5 Jahren. Und weil sie davon ablenken wollen, dass sie das Neue ja eigentlich nicht mögen. Aber ich weiß nicht. Und dann hört man über das Neueste dann 2 Jahre später genau das Gleiche. Dem kann man nicht vertrauen. Dann kann man sich nur selbst vertrauen.
Ich würde auch gern wissen, ich meine, so Attribute als Zuschreibung für konkrete Musik ist immer schwierig. Eben, wir empfinden uns nicht als MusikjournalistInnen. Mhm. Aber dennoch möchte ich ein Attribut einstreuen. Nämlich, ich habe das Gefühl, für mich ist deine Musik, ich glaube, ich kenne sie jetzt ungefähr seit 25 Jahren. Mhm. Und sie hat etwas Meditatives. Mhm. Und meditativ wird für mich bedeuten, dass da ein Raum entsteht, wo sich etwas entwickeln kann in mir.
Ja, genau, das ist mir auch wichtig.
Ne? Meditierst du?
Wenn ich Musik mache, ja.
Gut.
Das ist mein Yoga sozusagen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie machst du Musik? Was brauchst du?
Das sieht nicht viel anders aus wie hier.
Er zeigt auf das Studio von Philipp.
Die blinkenden Kasteln, gell?
Und man beginnt aufzunehmen und ist dann völlig mit sich allein. Und das Interessante ist, man vergisst dann die Zeit. Und dann, wenn das mal der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass man jetzt wirklich drinnen ist in der Musik.
Und machst du das dann jeden Tag, oder?
So oft wie möglich. Jeden Tag ist übertrieben. Oft mache ich dann wirklich nur so Mischungen oder besser was aus oder so. Aber die tatsächliche, das Komponieren, ja, schon versuche schon so oft wie möglich zu machen. Und ich lege einfach mit null los, weißes Blatt Papier sozusagen, und fange mit irgendwas an. Improvisation am Laptop oder mit irgendeinem komischen Effektgerät, irgendwelche Fiddlereien oder eben die Gitarre oder ein Keyboard, und entwickle es von so einer Ursprungsidee dann weiter, so wie man aus einem Stein etwas rausmetzelt, bis dann irgendwas Interessantes entsteht.
Und hat dein kreativer Prozess auch mal davon profitiert, dass du längere Zeit oder eine Zeit lang nicht Zugang hattest zum Musikmachen?
Ja, ich dachte, das wäre manchmal sehr gesund und hilfreich, aber ist es nicht bei mir. Eigentlich ist es nicht gut für mich, weil ich dann auch viele Dinge nicht verlerne, aber es entsteht so eine komische Distanz, die mag ich nicht so. Es ist schon wichtig, dass man eine Beziehung pflegt, oder? Und das ist eine Beziehung, die ich habe zur Musik, und wenn man die ignoriert, dann geht er auch zu Ende.
Das hört sich jetzt aber so an, also das gibt den Part des Studio-Daseins, mhm, und es gibt den Part, wo du aber auch in der Welt herumtingelst, genau, und auf Bühnen stehst.
So ist es, ja.
Und mich würde interessieren, wo du mehr zu Hause bist. Ist das für dich im Studio befreiender oder auf der Bühne, wo du das dann mit anderen Menschen auch teilen kannst?
Es ist beides gleichberechtigt für mich. Ursprünglich dachte ich, ich kann jetzt wirklich so nur mit dem Studio arbeiten und das ist die perfekte Lage für mich und ich kann einfach nur produzieren und dann veröffentlichen. Aber das war genau das Gegenteil, war dann der Fall. Plötzlich wollten alle, dass ich mit diesem Material live auftrete. Und mittlerweile, nach so vielen Jahrzehnten, macht es mir dann schon auch sehr viel Spaß, wenn ich dann auf der Bühne stehe und es gibt einen guten Sound und ich kann sehen, wie das Publikum das mag, was ich tue. Das ist schon so wirklich eine schöne Interaktion und das will ich auch nicht mehr missen. Aber das ist natürlich was anderes. Da spielt man für jemanden. Im Studio spiele ich für mich selbst.
Und im Studio geht es auch stark um das Entwickeln von...
Ums Entwickeln eben, genau.
Aber das kann ja auf der Bühne teilweise... Oder ist das so festgeschrieben?
Nein, überhaupt nicht. Es gab Konzerte von mir, die waren oft wirklich so zu 80% improvisiert.
Das stimmt mir vorher, also wie eine Herausforderung.
Das ist eine irre Herausforderung. Das habe ich mittlerweile ein bisschen nach mehrmaligen, wirklich schweren Unfällen, dann live auch, wo dann Dinge einfach so überhaupt nicht so funktioniert haben, wie ich das wollte, habe ich jetzt ein bisschen so ein Sicherheitsnetz, wo ich immer wieder zugreifen kann. Aber nach wie vor versuche ich bei jedem Live-Konzert völlig neue Dinge zu machen.
Weil du stehst da, du hast deine Gitarre und du hast den Laptop. Es sind irgendwie so zwei so Punkte,
Gitarre, wo man sich Laptop und dann mittlerweile sehr viele so Gitarrenpedale, die auch alle was ziemlich Interessantes machen. Also es ist ein Netzwerk aus mehreren Dingen.
Und würdest du sagen, also was ist wichtiger?
Es ist schwer.
Es ist ein Organismus.
Nein, es ist ein Organismus, es ist schwierig. Was ist wichtiger, der Arm oder das Bein? Keine Ahnung.
Man braucht beides, okay.
Ja.
Dass es lebt.
Ja, egal, ich kann schon mit anderen gemeinsam, ist es egal, da kann ich Gitarre spielen oder nur Laptop oder irgendwas. Ja. Aber für meine eigenen Konzerte brauche ich dieses Netzwerk oder System oder dieses eine Instrument, das aus drei Teilen besteht oder zwei.
Na, ich war in Wien jetzt im Vogue, wie du aufgetreten bist. Und ich war fasziniert von diesem Klangkosmos, würde ich fast sagen. Also das waren so viele Schichten übereinander, dass da schon so viel, also es war so voll, ich mich so eingebettet gefühlt in Licht. Und es war einfach sehr spannend. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt damit sagen würde. Ich will dir einfach sagen, dass ich da dort war.
Und super, danke. Freut mich wirklich.
Nein, das ist so, wie du das aufbaust, dass es so viele Schichten sind, weil ich immer dann gedacht, geht es, dass da nur mehr dazukommt? Und wie macht man das? Also das war dann schon arg einfach.
Ja, naja, das ist, es gab Zeiten, da war ich eher so ein Minimalist, aber mittlerweile, gerade jetzt, in den letzten Jahren, bin ich so richtig zum Maximalisten geworden. Weil das, ich bin nach wie vor fasziniert auch von Neues, Musik und wirklich so Riesenschichten und fast symphonischen Klängen. Das macht mir gerade Spaß. Könnte aber sein, dass ich im nächsten Jahr wieder sehr, sehr minimalistisch auftrete, ich weiß es nicht. Aber jetzt im Moment ist genau das, was du da ansprichst, das, was mir am meisten Spaß macht, live.
Aber dennoch ist in diesem symphonischen oder vielleicht maximalistischen, ja, habe ich das Gefühl, trotzdem immer etwas Filigranes.
Ja.
Und vielleicht sogar im Kern. Also, wie passiert das? Oder
die Dinge sind wirklich sehr vorsichtig eingespielt. Ich verwende auch wenig Korrekturen, was Rhythmen betrifft, was Phrasierungen betrifft. Das ist, und auch wenn dann so viele Schichten übereinander sind, entwickelt das ein Eigenleben. Wenn so viele Loops laufen, die aber nicht synchron sind und die nicht perfekt abgestimmt sind, ergibt sich ein Eigenleben. Und das ist das, was man dann hört. Und oft ergeben sich dann dadurch, durch die Obertöne, eigene Melodien und eigene Abläufe. Und das ist genau das, was mich interessiert, wo ich hinkommen will mit diesem Maximalismus. Das ist sozusagen eine tonale oder beziehungsweise atonale, aber eine Metaebene gibt über der Musik. Und das ist das, was du dann vielleicht hörst. Und das ist auch das, was mich am meisten fasziniert.
Na und, ich würde gerne wissen, eben das eine ist das, was ich höre, aber jetzt, wo du gesagt hast, das Licht, Kevo, ich habe mich gefragt, kommt es aus der Musik oder ist es durch die Musik entsteht es in dir? So, was passiert da eigentlich noch, wo die Musik auf einmal natürlich einerseits Träger deines Ausdrucks ist, aber wo es auf einmal etwas wird, wo in der hörenden Person was eben passiert? Das ist vielleicht das, was du meinst, du hast diesen einen Track noch nicht verfasst. Ja, ich finde das faszinierend. Ne?
Ich kann es auch nicht so gut beschreiben. Ich bin da gestanden und habe mir einfach gedacht, ich sehe gerade irgendwo Licht. Natürlich ist da Licht, das sind ja visual, sind ja auch dort. Aber Es war aber so genau, wie ein Sonnenaufgang.
Das ist ja das Gute.
Es war so gelb, ich irgendwie, wie wenn ich Farbe gesehen hätte. Das ist,
das ist super. Und dann ist es genau das, was ich machen wollte. Und wenn man es nicht beschreiben kann, dann ist es noch besser.
Ja, das war einfach eher so ein Gefühl, gell?
Das spricht der abstrakte Musiker.
Ja, aber dann, wie wichtig ist dann die Musiktheorie für dich? Also diese Noten- und Harmonielehre, ist das ein fundamentales Tool deiner Arbeit?
Dass du dir das dann irgendwas... Es ist gut, darüber Bescheid zu wissen. Das kann nicht schaden. Aber nein, ich bin so komplett Freestyle, was das betrifft. Obwohl, manchmal muss man auch muss ich mit Leuten arbeiten, wo das ganz wichtig ist. Aber auch das funktioniert. Da komme ich schon zurecht irgendwie. Aber für meine eigene Musik, da ist gar nichts erstmals notiert oder geplant. Es gibt nicht mal ein Konzept. Es passiert mal zuerst mal völlig frei. Was dann daraus wird, dann kann man ja versuchen, das Ganze sozusagen in verständliche Bahnen zu lenken. Aber der Ursprung, finde ich, sollte wirklich was chaotisch sein.
Und jetzt, man kann sich dich vorstellen als jemand mit vielen elektronischen Geräten und eben mit einer Gitarre. Aber hast du auch andere Instrumente? Gibt es auch Christian Fennes, der am Nachmittag kurz am Klavier sitzt? Oder gibt es eine große Musikinstrumentesammlung?
Klavier spielen, spiele ich schon gern. Ja. Ich kann überhaupt nicht gut Klavier spielen, aber ich spiele sehr gern. Und ansonsten habe ich nicht so viel. Ich habe sehr viele Gitarren natürlich, auch viele akustische und ein paar Streichinstrumente aus der Türkei und so Teile, die mir teilweise geschenkt wurden bei Konzerten, dankenswerterweise. Die sind schon super. Und ein paar Perkussionsinstrumente, aber ansonsten nicht so viel. Ich habe auch nicht so viel Elektronikzeug. Ich mache das meiste wirklich im Computer. Und mit ein paar Synthesizer und sehr viele gute Effektpedale. So, also von Firmen, die ich bis vor kurzem gar nicht kannte, aber die machen ganz tolle Dinge. Gibt es sogar so Samplerpedale und ja, so Boutique-Firmen, du kennst das sicher.
Und wie merkt man sich, wie man das Stück dann wieder aufführt, wann das alles so improvisiert ist? Also unter keiner Notation oder so?
Naja, es wird ja alles aufgenommen. Und bei mir wird immer mitgeschnitten, die ganze Zeit. Und sobald ich dann irgendwas habe, was ich interessant finde, dann wird das schon einmal Teil der Komposition. Und dann wird einfach drüber aufgenommen, was addiert, was verändert, etc. Und dann sind wir schon mittendrin in einer Partitur. Und das könnte man natürlich auch aufschreiben. Das habe ich vor kurzem auch gemacht, gemeinsam mit einem Dirigenten, mit dem ich gerade arbeite. Wir haben alles für die Berliner Philharmoniker arrangiert und notiert. Und das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann ist es ganz normale notierte Musik. Aber der Ursprung entsteht genauso, wie ich gesagt habe, durch Improvisation und einfach herumspielen im Studio. Und genauso kann man das auch im Live aufführen. Man hat natürlich Teile, die dann fix stehen, und kann aber noch gewisse Teile addieren im Live-Zusammenhang. Oder neu mischen oder resamplen oder remixen etc.
Wie ist dann diese Zusammenarbeit mit dem Komponisten? Magst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Das ist im Februar, denke ich.
Ja, das ist das nächste große Projekt. Das ist gemeinsam mit dem Komponisten und Dirigenten Oskar Jockel werden die Berliner Philharmoniker einige meiner Stücke aufführen. Und wir haben das jetzt in den letzten Monaten erarbeitet. Oskar hat, weil er das halt so gut kann und ich überhaupt nicht, hat die ganzen Partituren geschrieben und hat auch so seinen eigenen Stil da sehr schön reingebracht und seine eigenen Ideen. Und so ist es mittlerweile eine Kollaboration geworden, ausgehend von meinen Stücken. Und das wird im Februar aufgeführt.
Wie geht's dir damit, wenn die Berliner Symphoniker...
Philharmoniker.
Danke, Philharmoniker, deine Stücke spielen.
Ja, find ich toll. Ja, ich habe da schon ein paar Erfahrungen, aber nicht sehr viele. Ich habe einmal mit dem Kyoto Symphonieorchester gespielt. Das war auch wunderbar. Und es war nur ein Stück. Und einmal hat das Radiosymphonieorchester von mir ein Stück gespielt von dem Album Black Sea. Leider mit dem Orchester zu proben, ist immer sehr schwierig. Das ist wahnsinnig teuer und man muss den Zeitplan extrem einhalten und da ist sofort die Gewerkschaft da und so weiter. Und ja, also müssen wir da wirklich sehr fokussiert und konzentriert proben. Und am nächsten Tag ist dann gleich das Konzert.
Und du spielst da aber mit ihnen?
Ich spiele live mit, ja. Ich spiele meine Sachen live. Ich spiele noch Gitarre drüber zu den Sachen und Oskar dirigiert das Orchester.
Ich habe irgendwann einmal, ist lang her, aber gelesen von Frank Zappa, als er Yellow Shark gemacht hat, hat er eben mit einem Orchester gespielt, nicht mit der Band, sondern Orchester. Und er hat in irgendeinem Interview oder so mal gesagt, dass das eigentlich für einen Normalsterblichen nicht leistbar ist, weil du ja für diese ganzen Leute die Musik als Noten irgendwie kopieren musst. Und das sind halt tausende Seiten und das sind so unendliche Kopierkosten und niemand kann sich das leisten. Und das war ja ein kleines Orchester, das waren wahrscheinlich keine 30 Personen. Also
das ist wirklich schwierig. Ich weiß, dass Orchesterarbeit ist wahnsinnig kostspielig und das geht also wirklich nur, wenn da so ein Festival ist, was wir glücklicherweise haben, das Strom Berlin, die das finanzieren. Ansonsten wäre das nicht möglich.
Ich wollte gerade fragen, wie ergeben sich solche Sachen? Wie kommen so Komponisten und solche Orchester auf dich zu? Wie ergibt sich das? Fällt das dann einfach so zu?
Anscheinend. E-Mail.
Die sagen aber, du, hey, hast du Lust?
Ja. Wir haben auch E-Mail, aber uns schreibt das niemand.
Naja, gut.
Ich bin auch schon lange dabei. Nein, der Stefan Goldmann, der Kurator des Festivals ist, den kenne ich einfach ein paar Mal getroffen in Berlin. Und der war beim Konzert von mir in Berlin auch, beim letzten. Und nach dem Konzert hat er mich gefragt, ob ich an sowas Interesse hätte. Und ich habe gesagt, ja klar, schreib mir einfach und red mal drüber. Und das war's.
So einfach ist es.
Ja.
Kollaborationen sind ja etwas, was sich auch durch dein Leben zieht. Hast du da eine oder gibt es da bestimmte, wo du sagst, ja, das war eigentlich nachhaltig besonders oder hat vielleicht deine Musiklaufbahn geprägt oder beeinflusst?
Ja, die, mit denen ich öfter gearbeitet habe. Also ganz sicher Ryuichi Sakamoto. Also mit dem war ich ja sehr viel auch unterwegs. Auch live sehr viel unterwegs auf Tournee. Und wir haben insgesamt 3 Alben gemacht und immer wieder Live-Konzerte gespielt auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall Peter Rehberg, der leider verstorben ist vor einigen Jahren. Das war dem Trio Fennoberg mit Tim O'Rourke und Peter. Das hat mich schon sehr beeinflusst und von Anfang an auch sehr geprägt, wie man Elektronikmusik in einem so Art, ja, fast Punkband zusammen machen kann. Was das genau ist, was wir getan haben, so Ende der 90er Jahre, kommt mir vor. Das war so Electronic Noise improvisiert, aber mit viel Spaß und Freude. Das hat mich sehr geprägt. Dann natürlich David Sylvian. Das war eher so Richtung Songwriting und ganz sicher auch Sparkle Horse. Das ist echt amerikaner Pop. Und immer wieder, das muss ich echt dazu sagen, immer wieder macht es mir Spaß mit Leuten aus der Jazz-Improv-Szene zu spielen. Hier in Wien zum Beispiel gibt es eine ganz tolle Szene, die wird immer wieder vergessen. Und für mich ist das ein wunderbarer Ausgleich zu dieser Elektronikmusikwelt oder, keine Ahnung, Klassik, Elektronik, was auch immer. Leute wie Franz Hautsinger oder Burkhard Stangl, die faszinieren mich nach wie vor. Und jedes Mal, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ergreife ich die gerne. Das macht richtig Spaß. Leider ist das nicht so oft der Fall, dass man das machen kann. Aber ich brauche auch immer Dinge, die mich als Musiker am Leben halten. Weil ständig nur im Studio zu hocken, ist halt natürlich auf Dauer auch ein bisschen, nicht langweilig, aber sehr sozial ist es mal nicht. Ne?
Wie weißt du, dass es Zeit ist für die Veröffentlichung eines neuen Albums? Wie entsteht das? Gibt es da ein Konzept zu Beginn? Ist es etwas, was ständig mitläuft und auf einmal kannst du abschöpfen von bestimmtem Material, das du kreiert hast?
Wie soll ich sagen? Erstens einmal ist ja das Label, das irgendwann so nach 2 Jahren Pause schon einmal beginnt, langsam anzuklopfen. Dann muss man sich was überlegen, ist es Zeit oder ist es noch nicht Zeit oder ist es verfrüht, ist schon Zeit dafür. Ich weiß es nicht. Ich versuche mich dann zu fokussieren und dann eine Zeit lang zu arbeiten und dann zu schauen, ist das was ich veröffentlichen könnte, kann ich da weiterarbeiten oder ist das eh nur Blödsinn. Und sobald ich 3, 4 Teile oder Stücke habe, wo ich mir denke, die sind gut, dann wird schon ein Album draus. Aber das passiert natürlich nicht so oft und ich lasse mir lieber Zeit und möchte nicht veröffentlichen, wenn ich nicht absolut sicher bin, dass ich was zu sagen habe. Das betrifft jetzt wirklich nur die Solo-Alben. So Kollaborationen, da bin ich immer bereit, was zu machen. Aber die Solo-Alben, die müssen ein gewisses Gewicht haben für mich persönlich. Und wenn ich den Eindruck habe, ich sage da nicht viel genug oder ich sage da nicht das Richtige, dann lasse ich es lieber bleiben. Das ist ein langwieriger Prozess.
Wie lange hat es dann zum Beispiel gedauert für das Album Mosaik, das du rausgebracht hast?
Ja, das Album selbst ging relativ schnell. So in einem halben Jahr war ich da fertig, aber bis es so weit kam, dass ich überhaupt in der Lage war, mich hinzusetzen und Mosaik zu machen, da musst du dir vorstellen, da waren ja vorher schon 2 Jahre Ideen ausprobieren und Dinge herumdrehen im Kopf und dann auch im Computer und dann eben bei der eigentlichen Produktion, wo ich gesagt habe, das hat eh nur 6 Monate gedauert, da greife ich ja dann natürlich auf diese Skizzen zurück, die ich jahrelang mir angehäuft habe. Also das ist schwer zu sagen. Entweder 6 Monate oder 3, 4 Jahre, wie du willst.
Es hört sich dann so an, wie man das dann rausdestilliert. Ne?
So ist es. So ist es aber auch, ja. Man sammelt Material an und denkt sich, das ist alles Blödsinn, ja. Und dann bleibt aber eins über, das interessant ist und dann macht man dann weiter.
Und wie sammelst du Material an? Also inspiriert dich eben auch Kollaborationen mit anderen Musikern Woraus schöpfst du?
Also die Kollaborationen sind deshalb für mich auch sehr wichtig, weil ich da immer was lerne. Ich bin fasziniert, auch zu sehen, wie andere arbeiten. Und ich denke mir dann oft, oh Gott, das könnte ich nie, ich könnte nie so arbeiten. Oder eben, das ist aber interessant, das könnte ich schon. Obwohl mich dann das andere, was ich nie könnte, viel mehr fasziniert noch, aber es ist zu kompliziert. Und das ist sicher immer inspirierend. Gleichzeitig ist einfach das endlose Spielen, stundenlange herumprobieren im Studio nach wie vor der schönste Spielplatz und die größte Inspiration.
Ich wollte auch noch fragen, dadurch, dass du schon so lang am Ball bist, wie hat sich für dich oder was ist deine Sicht auf diese Wiener Musikszene, wie hat sich die verändert und auch deine Position darin?
Ich habe keine Ahnung, was für Position ich habe und ich kenne auch überhaupt ganz wenig. Ich gehe nie aus, bin immer nur zu Hause und wenn ich rausgehe, dann muss ich zum Flughafen. Flieg weg, aber bin irgendwo anders, aber in Wien bin ich meistens wirklich nur.
Aber du wirst ja trotzdem, sagen wir, keine Ahnung, in den 90ern Kruder Dorfmeister.
Ja, da war ich voll aktiv dabei und habe alles mitbekommen, ja klar. Aber wenn du mich heute fragst, was los ist in Österreich, außer ein paar Namen, die man halt so immer wieder hört, kann ich da jetzt wirklich nichts sagen.
Und wie war, dann eben vielleicht zu dem hin, wo du was sagen kannst, nämlich wie war das damals für dich? Wie hast du das erlebt?
Ja, damals war das faszinierend. Da hat man wirklich bemerkt, dass auf einmal was los ist in Wien und dass da wirklich Interesse besteht an dieser Musik. Und das Interessante war ja, dass all diese Acts, eben Kruder Dorfmeister, die Cheap-Leute wie Patrick Pultinger und Thomas Kahn und viele andere auch und wir eben von Mego damals, dass wir sofort alle international operiert haben, von Anfang an. Und ich glaube, das hat den großen Unterschied damals ausgemacht, weil dann plötzlich sozusagen die Welt außerhalb Wiens hineingeschaut hat und das hat viel gebracht, denke ich mal.
Und war das ein bewusster Schritt, dass man international arbeitet, weil die Szene in Österreich zu klein ist? Oder wie
das läuft war das? Schon bewusst, weil auch diese kleinen Producer-Netzwerke, die gab es damals schon mit Aufkommen des Internets erst eigentlich, nicht? Und da hat man sich sehr schnell vernetzt damals. Und jeder kannte dann irgendwie ein Label in London oder in Berlin oder und so weiter. Nicht? Und damals gab es diese Unterschiede dann nicht mehr, das vorher gab, die kommen ja aus Österreich oder etc. Das war dann plötzlich weg, zum Glück.
Ich würde auch gern wissen, wenn du, wir wissen jetzt, du machst immer Musik, aber wenn du mal nicht Musik machst, ja, was machst du, um runterzukommen, um zu entspannen? Was macht Natur mit dir?
Ja, wenn immer ich kann, bin ich gern in der Natur. Ich bin gern auch am Meer, wenn ich kann.
Am Neusiedler See.
Ja, da bin ich nicht so oft leider, aber ja, ich fahre gerne nach Italien ans Meer zum Beispiel. Ansonsten versuche ich irgendwie ein geregeltes, ruhiges Leben zu führen, weil das Chaos etc. hatte ich schon in früheren Jahren und den ständigen Druck und den ständigen Stress. Also wenn ich zu Hause in Wien bin, versuche ich den Ball eher flach zu halten und ruhig zu leben und eine schöne Routine zu haben. Und ja, wie komme ich runter? Putzen tue ich gerade sehr gerne. Ja, Staubsaugen ist gerade mein Ding.
Ist auch neues, hä?
Ich wollte gerade sagen.
Ja, und wir haben diesen herrlichen Dyson, das ist echt ein Vergnügen mit dem.
Aber gehst du auch in Kaffeehäuser oder liest du, kannst du sowas auch wieder eine Impulse geben, die in die Musik kommen?
Ja, natürlich. Also mit meiner Frau unternehme ich schon sehr viel und ja, wir gehen auch ein bisschen aus und ja, schauen uns Dinge an, gehen in Ausstellungen, Museen, gehen was Schönes essen, gehen ins Kaffeehaus. Ja, natürlich. Spaziergänge. Mhm.
Du hast vorhin gerade gesagt, du magst den Ball flach halten, weil es früher so viel Stress war. Wenn du zurückblickst, wie war dein Leben, wie du 30, 40 warst, wie ist es jetzt? Also, oder keine Ahnung.
Naja, es war schon irgendwie ein Kampf auch immer wieder. Weil man wird natürlich eh nur in diesem sehr, sehr beschränkten Rahmen erfolgreich. Und dann sind die Erwartungshaltungen auch riesig. Nicht? Also, und ich habe damals das Glück oder das Pech gehabt, ein sehr erfolgreiches Album sehr früh in meiner Solo-Karriere zu machen. Das hieß Endless Summer. Und das war so ein Durchbruch irgendwie, vor allem in Amerika und in England. Und dann wurde eben erwartet, dass man das Ganze noch übertrifft, jedes Mal. Und das ist halt schwer. Und da lastet dann schon ein gewisser Druck auf einem. Und davon muss man sich einfach lösen. Es geht nicht anders. Man kann sich nicht immer übertreffen oder toppen. Es gibt manchmal so Glücksgriffe, die fast zufällig ablaufen. Und dann, glaube ich, wäre es das Schlimmste, wenn man versucht, das irgendwie nachzuäffen. Und das habe ich eben nicht getan. Und ja, ich weiß es nicht. Es war nicht immer einfach, aber ich denke, ich habe dann doch irgendwie so die Karriere so bisschen einzementiert, sodass sie halbwegs stabil läuft. Aber das war alles nicht einfach.
Wenn du dir einen Ratschlag geben könntest, so sagen wir, dem Christian 3 Jahre nach Endless Summer, was würdest du ihm raten mit deinem heutigen Wissen?
Studier noch einmal Jus.
Und, nein, und
ja. Oder scheiß dich nicht so an.
Scheiß dich nicht so an? Ja. Wovor hat er sich angeschissen?
Ja, vor den Erwartungen vielleicht. Ja.
Ja, wie macht man die Erwartungen der anderen leiser?
Ich habe schon gesagt, entweder Jus noch einmal studieren und Anwalt gehen.
Oder meditative Musik machen.
Oder meditative Musik machen, ja, und sich auf keinen Fall anscheißen.
Okay.
Na, ich habe mir das schon oft gedacht, so allgemein, so, wenn es wild um einen herum ist, ist ja. Es gibt ja viele Formen der Ablenkungen, ne? Ja. Also Substanzen oder was auch immer, aber diese fokussierte Arbeit, wo ich in den Flow komme, ist ja nicht abzuwerten jetzt als Ablenkung, aber das erfüllt auch die Funktion oder kann die auch erfüllen. Mhm. Und dann steht aber was dabei, was ja eigentlich vielleicht sehr symbiotisch toll ist. Ich weiß nicht, vielleicht muss man auch aufpassen, weil vielleicht ist es auch kapitalistisch und bigger, better, faster, more.
Ich weiß auch nicht. Ich meine, wie gesagt, ich bin nach wie vor sozusagen auf einer gewissen Lernkurve und lass mich auch gern berichtigen und lass mich auch gern Tipps geben etc. Also ich weiß es nicht. Ich versuche einfach so den Slalom weiterzufahren.
Würdest du sagen, du bist jetzt ein anderer Mensch, wie du mit 30 warst? Also so, was ist jetzt anders in dir so?
So viel habe ich mich, glaube ich, nicht verändert. Die Umstände, die Äußeren haben sich verändert und Beziehungen haben sich verändert, aber so der Grundstock ist doch eher ziemlich gleich geblieben, seit ich sehr jung war, glaube ich.
Und gibt es noch so, keine Ahnung, wenn du ein oder wenn du großzügig drei Wünsche frei hättest an Musikkollaborationen?
Oh.
Vielleicht ist das zu eng, vielleicht sollte man sagen fürs Leben. Mhm. Aber sagen wir mal, Musikkollaborationen, was wären sie? Inklusive, sagen wir, Verstorbenen.
Na, sehr was.
Naja, wenn schon. Ich meine, warum realistisch bleiben?
Mir fallen ja nur Verstorbene.
Na bitte, go.
David Bowie.
Ja.
Miles Davis.
Ja.
Und
Beethoven oder?
Na. Ich sag Joni Mitchell.
Spannend.
Na, boom. Stell dir vor, das hätte es alles geben können. Wir brauchen nur diese Zeitmaschine.
Die Michelle lebt noch, aber die ist sehr krank. Die kann, glaube ich, nicht mehr auftreten.
Ja. Mit KI verbinden, jetzt so ist das sehr was.
Nein, das machen wir nicht.
Nein, das machen wir sicher nicht.
Naja.
Na, schön, schön. Wie verbringst du Weihnachten jetzt?
Oh, es ist eigentlich immer das Gleiche. Ich bin mit meiner Tochter bei meiner Mutter, dort wird mein Bruder sein. Und meine Frau hat ihre Familie in Düsseldorf. Und normalerweise sind wir zusammen, aber heuer müssen wir das irgendwie splitten. Das ging nicht anders. Jetzt fährt sie alleine nach Düsseldorf zu ihrer Mutter und trifft dort ihren Vater auch am nächsten Tag. Also es ist immer irgendwie, ja.
Familienbande.
Familien, nicht wirklich Stress, aber ein bisschen unrund ist es ja und zu Weihnachten. Ich mach diese Feiertage ja überhaupt nicht. Und dann ist noch mein Geburtstag am 25. Das ist das schrecklichste Datum.
Dass wir das jetzt auch wissen.
Mhm. Ah, spannend, spannend, spannend.
Ja.
Ja, ein Christkind, fast.
Ja, genau, Christian, nicht sehr einfallsreich.
Oh. Na, ich glaube, wir kommen dann eh auch bald zum Schluss wahrscheinlich.
Ich glaube, wir kommen in die letzte Phase dieser Aufnahme.
Eine letzte Frage noch. Wenn du heute auf dein Schaffen zurückblickst, gibt es etwas, worauf du sehr, sehr stolz bist, dass du es geschafft hast? Ist das überhaupt das richtige Wort?
Ich bin auf alle Solo-Alben stolz. Alle. Weil ich jedes Album mit einer bestimmten Zeit in meinem Leben verbinde und ich kann mich wirklich gut an alle Umstände erinnern. Und das sind so Ausschnitte wie vielleicht so Filme oder so. Und ich habe an allem sehr lange gearbeitet und mache es mir besser gelungen als andere, aber alle sind irgendwie mir sehr ans Herz gewachsen. Ich bin auf alle stolz, auf alle Alben.
Großartig.
Dann kommen wir zum letzten Punkt unseres Treffens, unserer Zusammenkunft. Du bekommst von mir ein Geschenk. Ein Geburtstagsgeschenk.
Wow. Ja, wir haben das natürlich gewusst. Bringt die Torte rein.
Nein, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit.
Oh, das ist
ich überlege mir was zu den Gästen, zu den Gästinnen immer. Und wie gesagt, deine Musik hat mich, wie ich sie gehört habe, sehr an das Sonnenlicht erinnert.
Ich schenke dir eine Sonne.
Ich schenke dir eine Sonne. Nein, es ist wirklich nur eine kleine Aufmerksamkeit.
Darf ich aufmachen?
Ja, sicher.
Schokolade, was ist wie Sonne?
Nein, es ist nur... Ich weiß nicht, ob du das kennst, wow, aber es ist ein Suncatcher. Das heißt, wenn du das ins Licht hängst, dann splittert sich das Licht auf und es glitzert und es erinnert dann vielleicht eher auch an Wasseroberflächen oder.
Toll.
Ja, und ich mir dachte, das könnte ganz gut passen zu dir. Oder du gibst es auf dem Christbaum auf.
Habe ich keine. Wunderbar, danke für das.
Gerne,
schön.
Gerne.
Super schön.
Ja. Also, danke, dass du heute unser Gast warst.
Danke euch.
Danke für die Zeit, danke für die Einblicke.
Klar.
Auf all diese Kollaborationen und weitere.
Ja.
Also, das nächste, was kommt, ist im Februar.
Februar sind mehrere Dinge. Also, eben das mit dem Orchester in Berlin. Dann hat das BOSA-Institut in Brüssel die machen eine Personale von mir heuer. Und das ist auf 3 Konzerte aufgeteilt. Eines Solo eben, auch im Februar. Dann im April mit Jim O'Rourke, ein Duo. Und am 21. Juni spiele ich zum ersten Mal mein Album Endless Summer live zum 25-jährigen Jubiläum.
Na boom.
Wo spielst du das live?
Im Bosa.
Im Bosa. Ja.
Mhm. Gemeinsam mit dem Videokünstler Lillewein, der macht da ganz eigene Visuals dazu.
Okay, dann wissen wir, was wir tun.
Kommt, jetzt gerne.
Easy year. Super schön. Danke, danke fürs Kommen.
Danke, danke dir. Danke. Tschüss, baba, ciao.
Audiamo Plus. Wir hören uns.